könnte man natürlich die These aufstellen, es wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch weiter aktuell bleiben, weil das Thema ja nicht wieder erstmal weggeht. Also wäre natürlich schön, wenn alles sozusagen gelöst werden könnte, alle Probleme, aber so sieht es im Moment ja nicht aus. Insofern denke ich schon, solange diese Fragen aktuell sind und dominant sind, wird die Partei weiter dabei sein. Und hinzu kommt, das dürfen wir auch nicht vergessen, die Tatsache, ich habe es erwähnt, dass sie seit 2005 nicht mehr in der Bundesregierung in Verantwortung sind, ist etwas, das hier durchaus zugutekommt.
Servus und hallo zusammen zu unserer vierten Folge der Troika-Perspektiven. Ein weiterer Monat neigt sich dem Ende zu und wir kommen mit einer neuen Ausgabe. Heute mit dem Thema aufbauend auf die letzte Sitzung, wo ja Christian und Severin über die Union, CDU und CSU gesprochen haben, möchten wir uns dieses Mal wieder einer politischen Partei wenden. Im Rahmen des Superwahljahres 2021 bietet sich das durchaus an. Heute möchten wir die Frage beantworten: Bündnis 90 Die Grünen als Vetospieler für die Bundestagswahl 2021. Und dabei möchten wir erstmal auf die Koalition, mögliche Koalition eingehen, die dieses Jahr zur Bundestagswahl vorhanden sein können. Später werden wir uns auch ein paar Theorien anschauen, noch inwieweit die Grünen aus politikwissenschaftlicher Sicht auch einzuordnen sind und gehen dann abschließend wie immer normativ auf unsere persönlichen Meinungen ein und versuchen das selbst nochmal einzuordnen. Ja, die Grünen haben seit geraumer Zeit schon einen Höhenflug, sind derzeit die zweitstärkste Partei und nicht nur derzeit, seit den letzten ungefähr anderthalb Jahren sind sie zweitstärkste Partei und haben den Begriff der großen Koalition, so wie wir das kennen, mit Union und SPD etwas abgelöst, indem SPD nicht mehr die zweitgrößte Partei oder die zweitstärkste Kraft ist. Und somit haben auch Verschiebungen stattgefunden, die in den jeweiligen Umfragen auch zu sehen sind. Heute ist der 28. März und heute kam auch eine neue Sonntagsumfrage raus vom Institut Kantar, wo die Umfragen auch nochmal zu sehen waren. Also das Institut heißt Kantar Emnet. Und wir haben gesehen, die Union mit CDU, CSU liegt derzeit bei 25%, die Grüne liegen bei 23% und drittstärkste Kraft ist die SPD mit 17% und FDP, Linke und AfD ungefähr bei 10% jeweils. Das sind natürlich Umfragen. Es ist noch ein halbes Jahr hin bis zur Bundestagswahl. Vorgestern gab es auch noch die vom Institut Forschungsgruppe Wahlen eine Umfrage, die ähnliche Ergebnisse geliefert hat. Also wird sich das noch zeigen, wie sich das entwickelt. Aber wir sehen jetzt schon an den Umfragen, dass die Grünen ein sehr wichtiger Partner sind. Und wir haben jetzt gesehen, nachdem Union, Stichwort Maskenaffäre, auch viel einbüßen musste, hat zum Beispiel die SPD davon gesprochen, dass es Möglichkeiten gibt, jenseits der Union zu regieren. Und diese Möglichkeiten sind ohne die Grünen natürlich relativ schwierig, weshalb wir uns in diesem Titel auch die Frage stellen: Bündnis 90, Vetospieler der diesjährigen Bundestagswahl. Verglichen zur Bundestagswahl 2017 sieht man, dass die Grünen durchaus aufgeholt haben. Das Politikfeld, womit sie glänzen, der Klimaschutz und grundsätzlich auch der Politikbereich Umweltpolitik, hat einen größeren Stellenwert eingenommen. Damals noch bei 8,9% bei der Bundestagswahl, übrigens die kleinste Partei im derzeitigen Bundestag, das wird oft vergessen, sind weiterhin die Grünen. Das wird sich definitiv dieses Jahr ändern. Dort sieht man die Entwicklung, die bisher vorgekommen sind. Und es sieht auch danach aus, dass was bis September soweit hält. Zu den möglichen Koalitionen, medial wurde das sehr oft berichtet, aber wir haben natürlich neben der jetzigen großen Koalition zwischen Union und SPD natürlich die Möglichkeiten einer schwarz-grünen Koalition, die vor der Tür vielleicht stehen könnten. Aber die neuesten Umfragen jetzt auch hinsichtlich der zwei stattgefundenen Landtagswahlen zeigen, dass das nicht die einzigen Konstellationen sein können. Eine sogenannte Ampelkoalition mit SPD und FDP ist möglich. Derzeit sieht es auch eher nach einer grünen Ampel aus, sprich unter der stärksten Kraft der Grünen. Und weiter natürlich die Jamaika-Option, die relativ prominent vor knapp 4 Jahren gescheitert war oder mit den Verhandlungen gesehen sogar knapp 3 Jahre. Ja, das steht natürlich auch grundsätzlich im Raum. Schaut man sich die Konstellation abseits von grüner Beteiligung an, wird es sehr schwierig, wenn man in Betracht zieht, dass die AfD von keiner Partei als Koalitionspartner gesehen wird. Die Linke auch sehr zu kämpfen hat, Koalitionspartner zu finden, weil auch von vielen ausgeschlossen wird. Die SPD hält sich da auch bedeckt, hat aber eher die Tendenz, nicht zusammenzuarbeiten mit den Linken. Sieht man, dass nicht mehr viele Parteien in Frage kommen und somit wir auf eine Regierungsbeteiligung der Grünen vielleicht, nicht nur vielleicht, relativ sicher nicht vorbeikommen und deshalb den Begriff des Vetospielers mit einbringen. Soweit zu den möglichen Koalitionsszenarien und zur Einleitung zu den Grünen und ihrer derzeitigen Perspektive. Um das Ganze auch jetzt mit einer Theorie zu besehen, beziehungsweise auch die politikwissenschaftliche Seite einzubringen, möchte ich auf den zweiten Punkt ankommen, den ich eben auch gesagt hatte, was auf den Vetospieler herausgeht. Also der Vetospieler an sich, ich glaube, viele kennen Vetosysteme oder Veto Konstellation vielleicht vom UN-Sicherheitsrat, wo es 5 ständige Mitglieder gibt, die immer ein Vetorecht haben. Aber Vetospieler wurde hier von einem relativ bekannten Politikwissenschaftler auch dargestellt, von George Tsebelis. Der hat das Vetospieler-System bzw. das Vetospieler-Theorem dargestellt als wie folgendes: Vetospieler sind individuelle oder kollektive Akteure, deren Zustimmung für eine Veränderung des legislativen Status quo erforderlich ist. Mit diesen Akteuren sind in dem Fall nicht nur personelle Akteure gemeint, sondern institutionelle Akteure und auf unser heutiges Thema natürlich parteiliche Akteure. Bezogen auf die Bundestagswahl bedeutet das, welche Partei ist benötigt, deren Zustimmung erforderlich ist, um diesen Status quo zu ändern. Und wenn wir sehen derzeit, der Status quo bezieht sich aus einer großen Koalition, also der Begriff kam ja noch aus der Bundestagswahl davor mit der großen Koalition zwischen Union und SPD, sehen wir, dass die Grünen erforderlich sind, um genau diesen Status quo zu ändern. Union und SPD haben derzeit laut den Umfragen keine Mehrheit. Unabhängig davon ist es auch sehr unwahrscheinlich, nach zwei aufeinanderfolgenden Legislaturperioden, dass es erneut zu einer Union und SPD-Koalition kommt. Und somit die Grüne dort als Vetospieler einzusehen sind. Denn wenn wir mal die Umfrageergebnisse der Grünen rausrechnen, wird es sehr, sehr schwierig dann noch unter der Analyse, die ich eben meinte mit der AfD und Linke, eine regierungsfähige Mehrheit zu finden unter den allen anwesenden Parteien und Fraktionen im Bundestag. Was meint George Tsebelis genau auch mit dem Vetospielertheorem, beziehungsweise wie kann er das noch Wissen genauer darstellen? Er sagt, dass die Abkehr vom Status quo, von politischen Institutionen, und hiermit sind auch die Parteien natürlich als Institutionen gemeint, umso wahrscheinlicher sein, wenn erstens, je kleiner die Anzahl der mächtigen und handelnden Personen, in Klammer Vetospieler sind, das ist natürlich bezogen auf die Parteien, somit mit der kleinen Anzahl hier, die kleinen Anzahl auch an Parteien, die in den Bundestag ziehen. Je größer die Übereinstimmung der Meinungen der Vetospieler sind, je kleiner die Kohäsion der Vetospieler, das ist die politische Zusammenkunft oder der politische Zusammenhalt ist hier mit Kohäsion gemeint, je größer die ideologische Differenz zur Vorgängerregierung und je länger die Regierung im Amt sei. Und wenn diese 5 Punkte eintreffen, es ist unwahrscheinlicher, dass der Status quo, so wie wir es jetzt kennen, weiterhin vorhanden bleibt. Also es ist wahrscheinlicher, dass es sich ändert. Und Bezug nehmend darauf spricht man auch von einem sogenannten Winset. Das ist eine Grafik, die in der Politikwissenschaft verwendet wird. Wir werden das auch in den Quellen nochmal angeben, was es genau bedeutet. Das Winset ist eine Fläche oder im Endeffekt ein gemeinschaftliches Ergebnis, was so zu sehen ist: je größer dieses Winset ist, desto größer ist per Definition das Potenzial für Policy-Veränderungen, also für Änderungen bei den politischen Inhalten. Alle Punkte innerhalb dieser Gewinnmenge, also Gewinnmenge ist eigentlich Winset gemeint, werden von allen Vetospielern gegenüber dem Status quo bevorzugt. Und Dieses Winset ist natürlich auch anzuwenden als Vetospieler-Theorem, beziehungsweise als Teil der Vetospieler-Theorem, wie wir das hier bei den Grünen auch anwenden möchten. Warum sehen wir die Theorie als passend an? Wie gerade schon erläutert von den 5 Punkten, die ich angesprochen habe, die Cebeles hier verwendet, aber auch ganz klar mit der Konstellation, dass die Grünen sehr wohl nach dieser Definition ein Vetospieler darstellen, einen parteilichen Vetospieler sind und es sehr schwer wird, den Status quo ohne sie zu ändern. Genau, dann gebe ich das Wort ab an Christian, der uns über die Parteienforschung der Grünen etwas verraten wird und später auch noch eine weitere Theorie anwendet, über den Erfolg der Grünen zu sprechen. Bevor es aber soweit ist, erstmal Christian, erzähl uns doch mal was zu den Grünen und warum die Grünen derzeit, also wie sind die Grünen eigentlich charakterisiert und wie kommt es zu deren Erfolg?
Ja, vielen Dank. Ich würde erstmal noch eine kurze Nachfrage stellen oder einen Kommentar eher bringen, nochmal zur Vetospielertheorie. Vielleicht nur ganz kurz zur Anordnung. Ich meine, wir machen das natürlich jetzt auch nur relativ oberflächlich. Also, wer sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, weiß, das ist ja auch mal erstmal ein ganz dickes Buch von Cebeles. Dann gibt es auch noch verschiedene Aufsätze von ihm. Also, das brauchen wir jetzt hier nicht im Detail durchgehen. Ich glaube, es ist nochmal der Vollständigkeit halber wichtig festzuhalten, dass es bei ihm vor allem um Institutionen und um institutionelle Veränderungen und Wandel ging und dann um die Frage, wie so Institutionen sozusagen ja, Policy-Wandel, also sprich Abkehr vom Status quo, den du angesprochen hast, begünstigen oder eben eher behindern. Und in unserem Fall ist es jetzt natürlich insofern relevant, als dass du ja gerade schon so die möglichen Koalitionsszenarien dargelegt hast. Und da ja klar wurde, egal wie die nächste Bundesregierung aussieht, ohne die Grünen wird es sehr, sehr schwierig. Also die einzige Möglichkeit ist da wirklich nur noch mal Union und SPD. Selbst die müssen eine Mehrheit bekommen. Aber gut, ich denke schon, dass die dann wieder eine Mehrheit bekämen. Im Moment schaut zwar die Umfragen sehr schlecht aus, gerade für die Union. Aber wie du schon gesagt hast, das ist ja nur eine Bestandsaufnahme. Aber deswegen sozusagen nochmal zur Einordnung, dass die Grünen also wirklich ein Vetospieler in dem Sinne sind, als dass sie notwendiger Mehrheitsbeschaffer sind in einer Bundesregierung. Genau. Und genau, insofern, wie Farah schon erwähnt hat, würde ich jetzt so ein bisschen auf die Partei Die Grünen an sich eingehen, auf die Entstehung, auf die Geschichte, auf die Entwicklung der Partei bis heute. So ein bisschen im Schnelldurchlauf. Die Grünen sind ja noch eine recht junge Partei, die wurden 1980 gegründet. Sie gelten als ein Produkt des Wertewandels vom Materialismus zum Postmaterialismus, als ein Ergebnis neuer sozialer Bewegungen der 70er und 80er Jahre, insbesondere der Ökologie, der Anti-Atomkraft und der Friedensbewegung. Also sie ist sehr stark sozusagen entstanden aus mehreren Bewegungen. Hinzu kommt auch noch die Frauenbewegung, Emanzipation der Frau, die dann ja schon so angefangen durch die 68er-Bewegung sozusagen immer wichtiger wurde und die dann sozusagen durch die politische Partei, die Grünen sozusagen dann auch eine Partei gefunden hat. Genau, 1980 gegründet. Zur Programmatik hat sie sich damals schon von den anderen Parteien insofern abgehoben, als dass sie sehr stark Ökologie betont hat, Bürgerrechte und auch libertärer Internationalismus. Man kann sprechen von einer Akzeptanz eines elastischen Pazifismus, der zuerst eher eine radikal pazifistische Politik war. Was heißt das? Also grundsätzlich, als sie entstanden ist, sie kam ja aus der Friedensbewegung, waren vor allem die Themen, ja, sozusagen Pazifismus und gegen militärische Einsätze. Das ist das, was sie befürwortet haben. 1999 waren sie ja dann in der Bundesregierung mit der SPD und da gab es ja dann den Kosovo-Einsatz, wo also zum ersten Mal seit 1945 deutsche Soldaten sozusagen ins Ausland geschickt wurden und das haben ja die Grünen mit beschlossen, damals mit Joschka Fischer als Bundesaußenminister, was ja sehr umstritten war. Insofern haben die dann schon noch mal ein bisschen eine Trendwende hingelegt. Aber grundsätzlich sozusagen ein elastischer Pazifismus, also dass eben unter bestimmten Voraussetzungen man dann gesagt hat, okay, wenn wir wirklich schreckliche Szenen verhindern wollen, dann ist das jetzt auch nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen. Dann zogen die Grünen in Bremen das erste Mal in ein Landesparlament ein, 1979. Es folgten Baden-Württemberg 1980, Berlin 1981, Hamburg, Hessen und Niedersachsen jeweils 1982, Bayern 86, Rheinland-Pfalz 87, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen jeweils 1990, Saarland 1994, Schleswig-Holstein 96 und Mecklenburg-Vorpommern sogar erst 2011. Sieht man schon ein bisschen, dass sie immer ein bisschen bis heute Probleme hatten, gerade in den ostdeutschen Bundesländern, also in den ehemaligen DDR-Ländern. 1983 in den Deutschen Bundestag eingezogen. 1985 stellte die Partei mit Joschka Fischer in Hessen den ersten Landesminister der Grünen. Das war schon auch ein Zeitenumbruch damals. Also vielleicht kennt der ein oder andere, gut, von unseren Zuhörern wahrscheinlich nicht, weil wir das selber noch zu jung sind, aber die Bilder gingen ja dann doch ein bisschen rum, wo Joschka Fischer vereidigt wurde und in Turnschuhen vorne stand, war vielleicht jetzt aus heutiger Perspektive überhaupt nicht mehr zu kritisieren, ist so aus unserer Perspektive, aber das war dann damals, das muss man sich überlegen, in den 80er Jahren, war noch alles ein bisschen konservativer, hat das für Aufsehen tatsächlich gesorgt. Dann, was man auch nicht vergessen darf, wir reden ja immer von den Parteien, die Grünen, und das machen auch immer Medien und viele politische Akteure. Aber Vollständigkeit halber heißen sie ja Bündnis 90, die Grünen. Das wird immer gerne weggelassen. Woher kommt Bündnis 90? Also, der Vorläufer sind mehrere Organisationen in der ehemaligen DDR. 1989 in der DDR gründete eine Initiative mit dem Namen Frieden und Menschenrechte. Demokratie jetzt sowie das neue Forum und die bildeten sozusagen die Partei Bündnis 90 und diese zog dann bei der Bundestagswahl 1990 zusammen mit der Grünen Partei in der DDR, dem Unabhängigen Frauenverband und der Vereinigten Linken als Parlamentsgruppe in den Bundestag ein. Und 1993 erfolgte dann die Vereinigung der Grünen mit Bündnis 90. Also wie man sieht, mehrere Bewegungen, mehrere Verbände. Die da sich sozusagen dann zusammengeschlossen haben und erst seit 93, eigentlich auch noch gar nicht so lange her, dann sozusagen wirklich dann die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Genau, dann 1998 bis 2005 die erste rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder. Seit 2005 dann aber in der Opposition auf Bundesebene, aber in vielen Landesregierungen, wodurch sie auch heute eine sehr wichtige Stimme im Bundesrat ist. Mal so nebenbei noch bemerkt, also heute sind 11 Landesregierungen von 16. Das ist schon überdurchschnittlich. Und seit 2011 haben die Grünen in Baden-Württemberg einen grünen Ministerpräsidenten mit Winfried Kretschmann, der jetzt ja auch vor kurzem erst wieder bestätigt wurde. Genau, das so ein bisschen zur Geschichte. Als nächstes schauen wir uns ein bisschen an, wie der Stand eigentlich heute ist, was die Programmatik und die Struktur betrifft. Und zwar sehen wir heute, dass die Partei hauptsächlich in Westdeutschland verankert ist, habe ich gerade schon kurz erwähnt. Also sie hat nach wie vor Probleme in ostdeutschen Bundesländern. Teilweise kommt sie gerade so erst rein, vor allem Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, da hat sie nach wie vor große Probleme. Das sind einfach ihre Milieus nicht so ausgeprägt, da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Grundsätzlich, wenn man sich so die Programmatik von der Partei anschaut, unterscheidet man grundsätzlich zwischen einer soziokulturellen und einer sozioökonomischen Achse oder Dimension. Bei der soziokulturellen geht es eben um Fragen, wie schon dabei ist, der kulturellen Fragen, also wie ist eine Partei eingestellt bei Zuwanderung, bei Gleichstellung der Geschlechter, solche Fragen. Und da sind sie auf jeden Fall relativ links, kann man sagen. Also sie sprechen sich für Zuwanderung aus, für eine humane Flüchtlingspolitik, für Integration, halten nichts von Leitkultur und sind auch für mehr Europäisierung. Also Bündnis 90 Die Grünen ist auch eine sehr europafreundliche Partei, kann man sagen. Sozioökonomisch ist es dann schon ein bisschen schwieriger einzustufen. Was dafür sprechen würde, dass sie auch links sind sozioökonomisch, ist, dass sie für einen aktiven Klimaschutz stehen, für eine CO2-Steuer, für einen sofortigen Kohleausstieg, für die Einführung einer Vermögensteuer, für einen höheren Spitzensteuersatz, für eine Kindergrundsicherung, mehr Investitionen des Staates statt zu sparen, also Schulden zurückzuzahlen, für die Einführung eines Tempolimits, für einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro und für die Abschaffung von Hartz IV. Das würde also dafür sprechen, dass sie auch sozioökonomisch links ist, was wiederum ein bisschen schwieriger macht, das einzuordnen, sind dann so, ja, Ereignisse oder Policies wie in Baden-Württemberg. Da haben die Grünen auch unter einer grünen Ministerin, einer grünen Wissenschaftsministerin, die Einführung der Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer beschlossen, was ein ziemliches Novum in Deutschland war und was vielleicht man nicht erwarten würde von den Grünen. Und wobei man natürlich genau anschauen muss, inwiefern sich die Policies dann auch mal unterscheiden zwischen der Länderebene und dem Bund. Das kommt noch dazu. Aber das wäre jetzt schon mal was vielleicht ein bisschen überraschend ist. Und was auch zu erwähnen ist, die Arbeitsmarktpolitik, die Arbeitsmarktreform Agenda 2010, damals von SPD und Grünen, vor allem von Gerhard Schröder vorangetrieben, ist insofern interessant, als dass es der SPD ja schon nachhaltig, ja, kann man schon sagen, geschadet hat, sehr stark beeinflusst hat. Bei den Grünen aber überraschenderweise eigentlich überhaupt nicht. Schon mal ganz interessant, also weder bei Wählern, also Wählerrückgang, als auch nicht bei sozusagen internen Querelen. Das sah ja bei der SPD ganz anders aus. Genau, dann noch ganz kurz zur Struktur der Partei. Es gibt zwei Aspekte, die sich schon besonders und einzigartig machen, wenn man sie mit anderen Parteien vergleicht. Grundsätzlich ist es so, dass es, wie wir schon gesehen haben, die Partei ist entstanden aus verschiedenen Bewegungen, aus verschiedenen Verbänden. Und das sieht man heute immer noch, dass es verschiedene Strömungen gibt, die sozusagen münden in den sogenannten Realos und Fundis. Klingt ein bisschen komisch. Was heißt es? Grundsätzlich gibt es so halt zwei Lager, kann man sagen. Einmal die Realos, einmal die Fundis. Die Realos sind gekennzeichnet durch eine pragmatische, auch kompromissorientierte Politik oder politische Akteure der Partei, die sozusagen sich auch danach sehnen, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Beispiele für die politischen Akteure bei Bündnis 90 Die Grünen, die sich als Realos klassifizieren lassen, wären Annalena Baerbock und Robert Habeck, die beiden Parteivorsitzenden, Cem Özdemir, der frühere Fraktionsvorsitzende, Katrin Göring-Eckardt, die jetzige Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag. Andererseits gibt es aber die Fundis. Man könnte sagen, das sind so die Altlinken, die Altgrünen. Das sind so ein bisschen eher die gesinnungsethischen, kompromisslosen politischen Akteure der Partei, die sozusagen ja, sich nach der Seele der Partei sehnen und es ihnen wichtiger ist, sozusagen klare programmatische Punkte zu vertreten und nicht primär nach Regierungsverantwortung zu streben. Als Beispiel wäre hier zum Beispiel Anton Hofreiter genannt als Vertreter der Fundis. Und genau, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir sehen, dass der Feminismus sehr stark in der Struktur der Partei verankert ist. Stärker als in anderen Parteien, vielleicht noch vergleichsweise bei der Linkspartei, aber die Linkspartei hat da nochmal eine andere Geschichte als die Grünen. Wie kann man das sehen? Also es gibt einfach feministische Prägungen innerhalb der Parteistruktur der Grünen. Zum Beispiel ist es so, dass steht auch in der Geschäftsordnung bei Parteitagen bei den Grünen, dass so ist, dass in Debatten auf Versammlungen immer abwechselnde Wortmeldungen von Frauen und Männern vorgesehen sind. Und wenn die Redeliste der Frauen erschöpft ist, dann sind die Frauen der Versammlung zu befragen, ob die Debatte fortgesetzt werden soll. Ein anderer Punkt ist, dass für Frauen, für die mindestens 50% aller Delegiertenplätze bereitgestellt werden müssen, also eine Art Quotierung, nur noch weibliche Ersatzdelegierte vertreten werden dürfen. Genau, das lassen wir jetzt einfach mal verstehen, ob wir das, kann jeder selber sich seinen Reim darauf machen, aber sieht man schon mal, dass es schon anders eine Besonderheit ist im Vergleich zu anderen Parteien. Und genau, warum ist das jetzt wichtig? Weil wir sehen, dass es im Grunde so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass in den Doppelspitzen in der Partei und der Fraktion ist vorgeschrieben, dass mindestens eine Frau dabei sein muss, also 50%. Und es sollen, wichtig sollen, nicht müssen, es sollen beide Strömungen abgedeckt werden. Das sehen wir im Bundestag durch Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt. Also einmal Mann, einmal Frau, einmal, wie gerade schon erwähnt, Realo, oder einmal Fundi, einmal Realo. Und bei der Partei haben wir ja auch mit Robert Habeck und Annalena Baerbock einmal eine Frau, einmal ein Mann. Aber hier ist im Prinzip ja eine Ausnahme, was die Flügelaufteilung ist, weil beide eher dem Realo-Lager zugeordnet werden. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Kann man schon mal vielleicht werten oder wäre so eine These, dass sie vielleicht doch eher die Annäherung an auch konservativere Positionen machen wollen, anstatt an Linke. Wird so ein Eindruck, den man gewinnen könnte.
Ja, du hast
Genau.
von den Realos und Fundis gesprochen. Sicherlich so eine Art Einordnung, die man auch vorwegnehmen kann gegenüber anderen Parteien. Ja? Wenn wir von Flügelkämpfen sprechen oder von gewissen Flügeln, sind das so die zwei Hauptflügeln der Grünen oder würde sich noch eine andere Flügel dazu zählen? Wie würdest du das sagen?
Ja, also grundsätzlich ist das ja immer recht umstritten und schwierig einzuordnen. Also es ist ja nicht so, dass das sozusagen irgendwie irgendwo niedergelegt ist, so das sind jetzt unsere Flügel. Also so politische Akteure der Grünen, die wollen sowas auch nicht hören. Also wenn man denen damit kommt, dann würden die das auch eher versuchen wegzuwischen. Aber de facto ist es so und man kann sich, ja, man kann überlegen oder schauen, ob vielleicht gerade sowas Neues am Entstehen ist, aber grundsätzlich sind das die zwei Flügel, kann man schon so sagen.
Sicherlich interessant auch, was du angesprochen hast mit der Ausnahme zwischen den jetzigen Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck, dass man trotz zwei Realos ja, diese Umfragewerte hat oder vielleicht deswegen auch diese Umfragewerte hat. Das ist wahrscheinlich ein Punkt für später, worüber wir diskutieren können, ob das die Beliebtheit der Grünen vielleicht sogar nicht gesteigert hat. Dass es nicht ein Fundi und ein Realo ist, sondern dass sind zwei Personen da sind, die durchaus sehr machtgewillt derzeit sich ja präsentieren. Und auch mit denen die Umfragewerte in den letzten ja, 18 bis 20 Monaten gestiegen sind.
Ja, guter Punkt. Und ein Punkt, der mir noch gerade eingefallen ist, was die feministischen Prägungen innerhalb der Partei betrifft. Severin und ich haben ja in der letzten Folge kurz ein bisschen darauf angespielt, bezüglich der Frage, wer jetzt bei den Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin wird. Und wir waren ja beide eher so der Meinung, es wird schon eher Annalena Baerbock. Und jetzt neulich, ich glaube letzte Woche bei Anne Will, war Robert Habeck und er hat im Grunde auch gesagt, was ich ein bisschen, also die Argumentation fand ich ein bisschen komisch, aber er hat ja gesagt, wenn Annalena Baerbock als Frau sagt, sie will es machen, dann hat sie das Zugriffsrecht, weil sie eine Frau ist. Also so ziemlich genau wörtlich hat er es gesagt. Will es jetzt gar nicht weiter bewerten. Also sieht man halt, dass es da eben eine andere politische Kultur auch einfach gibt oder dass auch sozusagen bei Parteitagen, ja. Es ist schwierig, da nicht normativ zu werden, aber es eben eine andere Kultur gibt, sagen wir es mal
Wir
so.
sind ja, wir sind da jetzt Stand heute auch noch vor der Entscheidung der Grünen, wer die Kanzlerkandidatur übernehmen wird. Das vielleicht an der Stelle auch nochmal zu sagen. Die Grünen haben ab Ostern eine Entscheidung angekündigt, wann genau das sein mag, ist dann noch hingestellt. Aber genau, vielleicht das noch zum Kontext, dass das noch bei den Grünen folgen wird. Aber das ist ja unabhängig von dem Ganzen, was wir bisher alles erzählt haben.
Genau. Als nächstes würden wir oder würde ich gerne so ein bisschen auf die Frage eingehen, wie setzt sich eigentlich die Wählerschaft der Grünen heute zusammen? Und bevor wir das machen, würde ich nochmal kurz eine neue Theorie einbringen. Und zwar die sogenannte Cleavage-Theorie. Warum ist die relevant? Weil es ein bisschen darum geht, wie sich sozusagen eigentlich Wählergruppen, wie sich Milieus aufteilen lassen. Und sozusagen sich dann eingruppieren lassen. Worum geht es dabei? Die Konfliktlinie oder Cleavage ist ein von Lipset Rocken 1967 geprägter Fachbegriff für eine Konstellation, die charakterisiert ist durch erstens einen in der Gesellschaft verankerten Konflikt mindestens zweier Streitparteien, der zweitens in einer Koalition jeder Streitpartei und dem dort verankerten Segment der Wählerschaft mit einer politischen Partei Ausdruck findet und drittens sich regelmäßig im Wählerverhalten niederschlägt. Das ist jetzt die Definition nach Schmidt. Und eine andere Definition nach Schmidt 2016 ist, dass Konfliktlinien sind im Wählerverhalten zutage tretende dauerhafte Koalitionen zwischen Gruppen der Gesellschaft und politischen Parteien. Und in der neueren Forschung, in Weiterführung von Lipset und Rockin, unterscheidet man mittlerweile zwischen 7 Konfliktlinien. Das sind zum einen Zentrum versus Peripherie, dann Staat und Kirche, beziehungsweise eben die religiöse Konfliktlinie, Land versus Stadt, Arbeiter versus Unternehmer, kommunistische versus sozialistisch-reformerische Spaltung der Linksparteien, dann materialistische versus postmaterialistische Werteorientierungen, offene versus geschlossene Gesellschaften. Genau, diese 7. Genau, also ich hoffe, darauf ist klar geworden, geht es so ein bisschen um die so klassischen Streitfragen, kann man vielleicht so einfach gesagt sagen, die sich eben in einem Land, in einer Gesellschaft sozusagen etablieren und wo sich dann sozusagen die Lager auftun. Und wenn man sich jetzt überlegt, für welche die Grünen relevant sind, wäre sicherlich die Frage offene versus geschlossene Gesellschaften. Also geht es so ein bisschen um die Frage Willkommenskultur, beziehungsweise Abschottung, Integration, Einwanderung. Dann, wie schon erwähnt, materialistische versus postmaterialistische Werteorientierungen und sicherlich auch Land versus Stadt, wo wir dann gleich nochmal dazu kommen.
Wir haben ja ganz kurz noch, Christian, zu den verschiedenen Cleavage-Beispielen, die du jetzt genannt hast, sicherlich auch nicht nur bei den Grünen diese Phänomene zu sehen. Ja? Ich glaube, die Grünen charakterisieren sich da sehr stark. Du hast es gerade angesprochen, Land und Stadt. Wirst du wahrscheinlich selber gleich noch sagen, dass die Grünen eher tendenziell Stärken in der Stadt haben als auf dem Land. Wir sehen das aber ja auch bei anderen Parteien. Zum Beispiel jetzt hier in Bayern. Ihr hattet in der letzten Folge über die Union ja auch gesprochen. Zum Beispiel die CSU, natürlich in Bayern eine sehr dominante Partei, trotzdem tut sie sich in Städten eher schwieriger und ist auf dem Land erfolgreich. Also wir sehen diese Cleavage-Theorien auch ansässig, nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei vielen anderen Parteien. Sorry, mach weiter.
Genau, ja, also die Cleavage-Theorie, die bezieht sich jetzt erstmal nicht auf eine Partei, sondern auf, ja, ganz normal, ganz allgemein sogar auf Länder, auf Gesellschaften. Genau, und das Interessante ist jetzt, dass sich in der politikwissenschaftlichen Forschung jetzt in den letzten Jahren eine neue kulturelle Konfliktlinie durchgesetzt hat, der alle anderen bisherigen Konfliktlinien im Grunde überlagert. Worum geht es dabei? Es geht um die Entstehung einer neuen kulturellen Konfliktlinie, die ja, vereinfacht zusammengefasst von einem Politikwissenschaftler namens Wolfgang Merkel insofern zusammengefasst wurde, als dass er unterschieden hat zwischen Kosmopolitismus und Kommunitarismus. Worum geht es dabei? Er klassifiziert, also natürlich relativ subjektiv und auch schon ein bisschen vereinfachend, aber nur damit das so ein bisschen klar wird. Wer sind Kosmopoliten? Kosmopoliten sind für offene Grenzen, sie sind Vertreter universaler Menschenrechte, sie sind Globalisierungsgewinner, sie sind besser gebildet, ausgestattet mit mobilen Human-, Sozial- und Kulturkapital. Es sind eher jüngere Menschen, es ist eher das städtische Milieu, vor allem in der Großstadt eher. Sie sind eher nicht so heimatverbunden, sondern ja, haben bei sich in der Bio und Instagram stehen, in der Welt zu Hause, habe ich mal so zusammengefasst. Und was ja in den letzten Wochen wieder so ein bisschen hochgekommen ist, so identitätspolitische Fragen, also vor allem so Fragen von ja, Gender, Geschlecht etc. Sie fokussieren sich auch sehr auf solche Fragen, so identitätspolitische Fragen. Der Gegenentwurf dazu sind die sogenannten Kommunitaristen, das sind also eher die Verlierer der Globalisierung, sie haben eher eine niedrige Bildung, vielleicht ein geringes Einkommen. Sie haben ein lokal stationäres Human-, Sozial- wie Kulturkapital. Vereinfacht gesagt, sie sind vielleicht irgendwo im Land groß geworden und ja, sind nie groß, so wie es ja auch häufig in unserer Generation ja häufig so ist. Man wohnt alle paar Jahre mal in einer anderen Stadt, zieht umher, nicht nur durch Deutschland, auch durch Europa, vielleicht sogar durch die Welt. Der Gegenentwurf sozusagen dazu ist dieses lokal stationäre Human-, Sozial- und Kulturkapital. Sie bekunden ein hohes Interesse an nationalstaatlichen Grenzen. Es sind eher ältere Menschen, sie, wie ich schon gesagt, wohnen eher in einem ländlichen Milieu und sie sind auch eher heimatverbunden. Genau, das ist sozusagen so die Frage oder die Überlegung, dass so eine neue kulturelle Konfliktlinie entsteht oder schon entstanden ist, die alle anderen Konfliktlinien, die wir gerade erwähnt haben, sozusagen überlagert und auch eher obsolet werden lässt. Also die Frage zum Beispiel Arbeit versus Kapital, die war ja früher in den 60er, 70er Jahren absolut dominant. Da hatten wir ein Drei-Parteien-System, da war klar, SPD vertritt Arbeiter, Kapital eher FDP, beziehungsweise CDU, CSU. Diese Milieus oder auch diese Konfliktlinien, die sind heute längst nicht mehr so dominant. Und die These ist dann eben hier, okay, wir haben eine neue kulturelle Konfliktlinie, die alles überlagert. Genau, so viel dazu, nur noch kurz erwähnt. Es ist natürlich auch relativ umstritten wieder in den Sozialwissenschaften. Das soll jetzt schon auch erwähnt werden. Ja, aber so ist es grundsätzlich immer in den Sozialwissenschaften. Also zu jeder Theorie, die entwickelt wird, wird auch gleich eine Gegenschrift entwickelt mit der Begründung, warum das überhaupt nicht schlüssig sei. Das ist halt so.
Die Nachfrage von mir da auch, weil du gerade davon von Überlagerung, auch von Cleavage gesprochen hast, was wir auch eben hatten. Würdest du sagen, dass die Ansätze von Kosmopolitismus und Kommunitarismus bei den Parteien auch sehr dominant sind? Ich glaube, auf die Grünen wirst du gleich noch eingehen. Aber ist das so eine Art Cleavage, was auch wirklich Stadt-Land nicht mehr in den Vordergrund rücken lässt, sondern Arbeit-Unternehmer, weil wir halt nicht mehr so gepolte Situationen haben? Also können die Grünen vielleicht diese Partei sein, die das widerspiegeln? Oder siehst du die zwei Begriffe auch in anderen Parteien sehr präsent, mit den jeweiligen Flügeln, die man dort sieht.
Also ich würde sagen, dass diese Konfliktlinie, das Parteiensystem, wie wir es haben, so ein bisschen aufspaltet in zwei Lager oder auch unsere Gesellschaft aufspaltet und dass sich die politischen Parteien dann eher sozusagen einordnen oder sich dann auch sehr schwer tun. Also man könnte schon sagen, Kosmopolitismus wird auf jeden Fall repräsentiert von den Grünen, Kommunitarismus, wie wir es jetzt definiert haben, auf jeden Fall von der AfD. Und dann wird es aber schon wieder schwierig. Also es gibt zum Beispiel dann auch die Meinung in der Forschung, dass gerade das Milieu, das mal vor einigen Jahren sehr stark SPD gewählt haben, also die hatten ja mal vor 20 Jahren 40%, dass die sozusagen aus beiden Milieus eigentlich so ein bisschen bestanden. Und dass so die Hauptherausforderung zum Beispiel jetzt von der SPD oder auch von der CDU als Volkspartei die ist, sozusagen entweder sich zu entscheiden, wo sie sich eher zugeordnet fühlen, oder sozusagen beides miteinander zu vereinen. Also was ganz interessant ist, Wolfgang Merkel spricht zum Beispiel davon, dass die SPD dann im Grunde diese Herausforderungen anerkennen muss und sie brauche einen kosmopolitischen Kommunitarismus oder kommunitaristischen Kosmopolitismus. Klingt sehr kompliziert. Es geht aber im Grunde nur darum, dass sie sozusagen versuchen muss, diese Spaltung, dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft, die wir dadurch letztendlich sehen, sozusagen wieder zu vereinen, ja, und das als Herausforderung ansieht. Also das ist sehr, sehr komplex. Aber jetzt, ja, es ist empirisch, es ist jetzt schwierig zu sagen, dass sich eine Partei sehr stark dafür nur kategorisieren lässt, weil die Frage ist, was ist dann mit den anderen Parteien? Aber grundsätzlich kann man schon mal so festhalten, Kosmopoliten eher repräsentiert durch die Grünen, Kommunitaristen eher durch die AfD, so ganz grob könnte man das sagen.
Vielleicht ein Wort noch dazu, bevor du weitermachst, sorry. Lässt sich wahrscheinlich auch durch die Entwicklung der Zeit bei den Volksparteien auch widerspiegeln. Wir haben lange die Volksparteien Union und SPD als Gegenstück gehabt. Jetzt sehen wir, du hast es jetzt ja vorgestellt vom Cleavage her. Wenn das nicht mehr zu vereinen ist, weil halt gewisse Fragen sehr entgegengesetzt sind und gewisse Thematiken oder gewisse Weltanschauungen nicht mehr von beiden Seiten unter den Hut zu kriegen sind, vielleicht tun sich da genau die Volksparteien auch wieder schwerer, da wieder Stimmen zu kriegen. Man kann sich gut erinnern, als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde, war die Rede das erste Mal, dass es sehr stark unter 40% ist. Jetzt werden wir wahrscheinlich eine Wahl haben, wo keiner 30% haben wird, oder zumindest sieht es der Zeit danach aus. Ist vielleicht eine wirkliche Aufgabe von Volksparteien, ob Volksparteien das überhaupt noch schaffen, Volksparteien zu sein, weil sie genau die Kosmopoliten und die Kommunitaristen unterm Hut kriegen oder nicht. Sicherlich spannend auch für andere Parteien noch.
Genau, das ist im Prinzip so die zentrale Frage oder zentrale Herausforderung, wo sich die Geister auf jeden Fall scheiden, innerhalb der Parteien vor allem. Genau, jetzt haben wir jetzt so ein bisschen ja die Milieus uns angeschaut, auch die Cleavages, die es gibt. Jetzt ist sicherlich auch interessant, wie kann man die Wählerschaft von Bündnis 90 Die Grünen sozusagen aufschlüssen. Grundsätzlich ist es so, dass es ja zwei Entwicklungen gibt. Es gibt einerseits eine eigentlich relativ offensichtliche und klare und auf der anderen Seite eigentlich so ein neues Milieu, das entstanden ist, das eher die Partei wählt. Einerseits haben wir Wähler, die grundsätzlich kann man sagen, eher weiblich sind. Also weibliche Wähler wählen eher die Grünen als männliche. Das kann man in Forschungsergebnissen sehen. eher junge Wähler, eher Wähler, die in der Großstadt wohnen oder auch aufgewachsen sind, Wähler, für die Tier-, Umwelt- und Klimaschutz wichtig sind und dann auch Wähler, die eher einen höheren Bildungsabschluss haben. Also ja, grundsätzlich kann man da auch sagen, Leute, die eher studiert haben, dann einen Studienabschluss haben, also einen hohen Bildungsabschluss haben, vielleicht dann auch sozusagen Teil der oberen Mittelschicht oder der Oberschicht sind. Das ist so ein klassisches Milieu von Bündnis 90 Die Grünen. Andererseits sehen wir aber auch, dass es so eine Art neue Mittelschicht gibt. Das sind Wähler aus dem Bildungswesen, den Humandienstleistungen und ökologieorientierten technischen Berufen. Also zum Beispiel ist der Anteil von Berufstätigen und auch von Selbstständigen überdurchschnittlich, sozusagen Mitglied in der Partei, aber eben auch Wähler der Partei. Und es ist so eine Art postmaterialistisches, bürgerliches, neokonservatives Milieu, kann man sagen, die sozusagen so entstanden sind aus der Umweltbewegung, aus dem Naturschutz, die aber längst nicht mehr diese, ja, Uraltgrünen, die man noch aus den 80er Jahren kennt, die dann im Bundestag gewählt wurden mit ihren Wollkragenpullover, sondern es sind sozusagen schon ein neues Milieu, wie gesagt, eben der neuen Mittelschicht, die ja selbstständig sind, die sozusagen ökologieorientierte technische Berufe haben. Also so eine Art neues Milieu, das sich da erschlossen hat, das ist ganz interessant. Also zusammengefasst könnte man sagen, es ist ein eher soziokulturell linkes, aber sozioökonomisch eigentlich recht differenziertes Milieu. Hinzu kommt eben dieser neue kulturelle Clivage, wo ja noch gar nicht klar ist, ist das sozusagen ein nachhaltiger, eine langfristige Konfliktlinie, wird sie sich etablieren, das ist ja sehr umstritten. Und was man aber sagen kann, dass die Grünen das kosmopolitische Milieu auf jeden Fall besetzen und dass sie Policies vertreten, die ja im Moment, du hast es am Anfang ja schon mal angewähnt, ja nun mal sehr im Zeitgeist sind. Also Klima- und Umweltpolitik, nicht zuletzt durch Fridays for Future haben sie eine sehr unterstützende soziale Bewegung, die ihnen sehr zugutekommt, das muss man einfach so sagen.
Obwohl die sich
Und
als
sie.
überparteilich ja auch identifizieren, aber ich glaube, die Nähe ist
Ja.
gegeben.
Ja, also es würden sich manche Parteien zwar wünschen, dass sie so eine soziale Bewegung im Moment hätten, die ihre Themen so in den Vordergrund drängt. Genau, das ist im Grunde schon soweit von meiner Seite, was dieses Kapitel betrifft.
Ja. Ja, wir haben gesehen, die Cleavages, die du angesprochen hast. Ich glaube, schlussendlich auch das neue Cleavage, was ja auch sehr interessant ist und auch den Zeitgeist wahrscheinlich besser trifft. Stichwort, ja, weniger Volksparteien, mehr diese Differenzierung im neuen Cleavage zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen. Jetzt mal auf die Ebene, bisschen in die normative Diskussion von uns auch rein. Nachdem wir analysiert haben, einmal aus dem Ansatz, wie das bei den diesjährigen Bundestagswahlen sein können, Widerspielertheorie, aber auch natürlich aus dem Ansatz, den du jetzt angesprochen hast, hinsichtlich Cleavage, hinsichtlich auch der Entwicklung der Parteien. Wie sehen wir die Rolle der Partei in diesem Jahr? Ja? Also welche Entscheidungen sind noch wichtig? Welche Erfolge können weiterhin noch verbucht werden? Und was ist deiner Meinung nach wichtig, dass die Grünen weiterhin auf diesem Erfolg sind? Wir haben eben darüber gesprochen, du hast jetzt Fridays for Futures angesprochen als soziale Bewegung von jungen Menschen. Wir sehen aber grundsätzlich, und das geht quer durch die Bevölkerung, das sieht man ja in repräsentativen Umfragen auch, nicht nur am Wahlverhalten, dass sowas wie Klimaschutz und Umweltpolitik einfach ein Politikbereich geworden ist, der mehr und mehr so zentral geworden ist und mehr wichtiger wird für viele Menschen, weil sie vieles dem unterordnen. Man redet ja mittlerweile auch nicht nur von einer sozialen Marktwirtschaft, sondern auch von einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Also, dass sich das sehr einprägt und eingliedert in den jetzigen Strukturen. Ja, wie siehst du das? Hat die Partei jetzt auch über das Wahljahr hinaus den Geist, so zu bleiben, oder worauf muss die Partei aufpassen?
Also ich bin da bei der Frage sehr, sehr unschlüssig, inwiefern es sozusagen so ein dauerhafter Aufschwung sein wird oder ob es da sozusagen wieder ein, ja, es wieder so kommen wird, dass sie dann wieder eher so eine 10, 15% Partei werden. Ich bin da sehr, sehr unschlüssig. Grundsätzlich können wir ja sehen, dass bei der Europawahl 2019 sie es ja tatsächlich geschafft haben, zweitstärkste Partei zu werden. Da hatten sie ja, also jetzt nur in Deutschland, weiß gar nicht mehr, 18, 20% auf jeden Fall mehr als die SPD. Die SPD hatte da ja 15. Und das ist ja sozusagen, klar, war eine Europawahl, aber es war ja dann in den letzten Jahren nach der Bundestagswahl sozusagen die erste bundespolitische Wahl. Das darf man schon nicht unterschätzen. Das ist ja schon mal so ein empirisches Ergebnis, das wir ja haben. Also, weil Umfragen sind immer ein bisschen schwierig, ne? Aber das ist ja schon mal ein Wahlergebnis, wo sich das ja dann ja auch wirklich manifestiert hat. Ich bin da sehr, sehr unschlüssig, weil du hast es am Anfang erwähnt, die Grünen vergessen vieles, sind im Deutschen Bundestag die kleinste Fraktion, sogar auch kleiner als die Linkspartei, wenn auch nur ein paar Mandate. In Nordrhein-Westfalen sind die Grünen auch die kleinste Fraktion im Landtag. Also da wurde auch 2017 gewählt. Und erst danach kamen ja, also natürlich darf man sich nicht falsch ausdrücken, natürlich ist schon länger die Frage von Ökologie, von Klima- und Umweltpolitik eine ganz zentrale Policy in unserer Gesellschaft. Aber es geht bei sowas immer um die Frage, wie wird eine Policy, wie wird ein Thema wahrgenommen von den Wählerinnen und Wählern? Und da hatten wir dann eben 2017 ja eher noch so diese Flüchtlingsdiskussion, also noch ein ganz anderer Schwerpunkt in der Debatte. Und natürlich kommt es den Grünen sehr zugute, dass Fridays for Future kam, dass die Klimafrage immer aktueller wurde. Und solange das so aktuell bleiben wird, und das könnte man natürlich die These aufstellen, es wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch weiter aktuell bleiben, weil das Thema ja nicht wieder erstmal weggeht. Also wäre natürlich schön, wenn alles sozusagen gelöst werden könnte, alle Probleme, aber so sieht es im Moment ja nicht aus. Insofern denke ich schon, solange diese Fragen aktuell sind und dominant sind, wird die Partei weiter dabei sein. Und hinzu kommt, das dürfen wir auch nicht vergessen, die Tatsache, ich habe es erwähnt, dass sie seit 2005 nicht mehr in der Bundesregierung in Verantwortung sind, ist etwas, das hier durchaus zugutekommt, weil sie sozusagen, wenn zum Beispiel, wäre so meine These, wenn zum Beispiel es zu Jamaika gekommen wäre, 2017 nach der Bundestagswahl, hätten die, bin ich mir ganz sicher, längst nicht diese hohen Umfragewerte und die guten Wahlergebnisse, weil sie da natürlich Kompromisse machen müssten, die sozusagen ihr eher wehtun würden und was auch vielleicht ihren Wählern nicht so gefallen würde. Jetzt, da sie seit 2005 nicht mehr in der Bundesregierung war, kann sie natürlich sozusagen relativ frei Forderungen aufstellen, muss sich nicht immer die Frage gefallen lassen, ja, aber ihr könnt es ja umsetzen, können sie ja auf Bundesebene nicht. Andererseits sind sie eben in 11 Landesregierungen und das, ja, finde ich, das wird dann auch gerne mal vergessen, jetzt auch gerade bei den ganzen Corona-Diskussionen, wenn es um Bildung geht, um Digitalisierung in den Schulen, kommt dann immer recht viel Kritik von denen, aber die sind ja auch in 11 Landesregierungen dabei, darf man nicht vergessen. Also insofern schwierig zu sagen, wie es in den nächsten Jahren sein wird, wird sicher auch die Frage sein, wie die SPD sich strategisch aufstellen wird. Grundsätzlich sind die Themen weiter dominant, aber ja, wir leben in der schnelllebigen Zeit und es kann gut sein, dass in 3 Jahren ein anderes Thema absolut dominant sein wird. Also das finde ich ganz schwierig zu prognostizieren.
Sicherlich auch maßgeblich für die Entwicklung der Grünen auch den Ansatz, der gewählt wird. Wir haben jetzt also einmal, es ist ein doppelschichtiger Ansatz. Einmal natürlich der machtpolitische Ansatz. In welche Richtung möchte man sich entscheiden? Ich denke, eine schwarz-grüne Koalition ist eine Koalition, die sich wahrscheinlich doch nicht so ganz progressiv zeigen wird, wie man die Grünen anfänglich einschätzen will. Du hast eben von den zwei Achsen soziokulturell und sozioökonomisch gesprochen, was darauf auch hinauslaufen würde. Oder ob das dann in ein progressives Bündnis geht. Rot-Rot-Grün scheint zwar mathematisch nicht so weit entfernt zu sein, aber dann doch irgendwie programmatisch inhaltlich beziehungsweise politisch auch nicht ganz gewollt von allen Akteuren. Oder was natürlich jetzt durch die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz zu sehen war, ja, die Werbung oder das Bekanntermachen einer Ampel, ja, und auch diese Konstellation muss gesehen werden. Wir haben, Jamaika wäre die erste Bundeskoalition gewesen mit drei Parteien, oder also wenn man die Union als eine Partei zählt. Ne, eine Ampel wäre sicherlich auch was ganz Neues dann auch nochmal, was heißt ganz Neues, aber auch was Neues für die Bundesrepublik sich darzustellen. Also diese Richtungsentscheidung, ob Grün um jeden Preis mitregieren möchte, die müssen sich natürlich stellen. Und es bleibt natürlich auch abzuwarten. Ich glaube auch, dass die Kanzlerkandidatur gar nicht so viel ausmacht bei den Grünen, wie es vielleicht bei der Union der Fall sein wird. Ja, man wird sehen, wenn, darüber hast du ja mit Severin letztes Mal gesprochen, wer von Laschet oder Söder, also höchstwahrscheinlich einer von den beiden Kanzler wird, wird wahrscheinlich schon auch sich in den Ergebnissen, in den Umfragewerten widerspiegeln oder eine Bewegung dargeben. Das glaube ich bei den Grünen gar nicht mal so sehr. Aber die Entscheidung hinten raus dann, ja, wie man koaliert, wie man Sondierungsgespräche führt, das wird wahrscheinlich noch sehr interessant sein. Wir haben gesehen, ich finde, das ist jetzt bei der Union auch ein Punkt gewesen in den letzten Wochen. Wir haben gesehen, es waren zwei Landtagswahlen und die sind nicht gut ausgefallen. Zusätzlich kam noch eine Maskenaffäre von vielen Parlamentariern im Bundestag auf oder teilweise auch im Landtag. Man sieht es, die Grünen eigentlich schon in den letzten ja, Monaten, wenn nicht schon jetzt auch Jahre, auch wenn die Jahre noch nicht so stark sind, wo sie hohe Umfrage haben, eine gewisse Stabilität drin haben. Ja? Also sie halten sich ja dann schon jetzt über einen längeren Zeitraum auf der Ebene. In der Politikwissenschaft ist zum Beispiel von der Strukturbruchthese die Rede. Das heißt, wenn man sich eigentlich dauerhaft im Wahlkampf befindet und gar nicht mehr rauskommen kann aufgrund des föderalen Systems, wir haben Wahlen auf Landesebene, wir haben Wahlen auf Bundesebene und natürlich auch die Kommunalwahlen dazu, dass die Grünen sich da schon sehr gefestigt haben. Ja, um mal ein bisschen auch die Gegenseite einzunehmen, du hast natürlich gesprochen, dass die Grünen derzeit die kleinste Fraktion im Bundestag sind. Das hatte ich ja eingangs ja auch erwähnt. Das wird sich ja definitiv ändern. Ja? Also die werden wahrscheinlich die zweitgrößte Kraft sein. Ich meine, es wird sich zeigen natürlich, wie die SPD sich jetzt auch entwickelt. Ich glaube, die SPD hat über die Möglichkeit, dass jetzt vielleicht eine Ampel geht, auch noch mal ein bisschen Fahrt gewonnen. Ja, weil jetzt muss man nur noch die Grünen überholen, nicht mehr die Union. Und wenn man die Grünen überholt, könnte man sogar vielleicht sogar einen Kanzler wieder stellen. Ich glaube, das wird sich dort auch noch mal zeigen. Also diese Richtungsentscheidung, die die Grünen eigentlich haben, ob es eher in ein Regieren geht, was man ja nur unter Rot-Grün damals unter Schröder kannte, oder also dieses Unabdingbare, wir möchten unbedingt regieren, oder ob es dann schon der Ansatz ist, klar die Themen zu kommunizieren, die man unbedingt nicht mehr sondieren möchte oder die feststehen einfach. Ja, wir haben es bei der FDP gesehen vor ein paar Jahren, die gesagt hat, nee, unter gewissen Umständen möchten wir einfach nicht regieren, nicht um jeden Preis. Das wird sich bei den Grünen, denke ich mal, auch zeigen, was da gemacht wird. Und da sind halt an der Spitze, wenn zwei Realos an der Spitze sind, sicherlich schon die Tendenz, dass es dann Richtung, wie der Titel auch heute sagt, Richtung eines Vetospielers geht, dass die Grünen der Königsmacher sind und die Parteien unumgänglich mit der Partei reden müssen.
Ja, ich glaube, die Frage ist gar nicht, ob die Grünen regieren wollen, sondern die Frage ist vielmehr, mit wem. Also es kann ja gut die Situation ja eintreffen, dass dann am Wahlabend, im September es eine Mehrheit gibt für Schwarz-Grün als Zweierbündnis oder als Dreier, wenn man jetzt CSU extra nimmt, und gleichzeitig eine Mehrheit für Ampel und oder Rot-Rot-Grün. Das kann ja gut sein. Also tendenziell war jetzt die FDP mal ein bisschen, was jetzt nun mal die Mehrheitsverhältnisse betrifft. Bisher war die FDP mal tendenziell ein bisschen stärker dann als die Linkspartei. Also sprich, können wir festhalten, es gibt eine Mehrheit für Schwarz-Grün und für eine Ampel. Das kann ja gut sein. Also sprich, Grüne, SPD, FDP. Wäre natürlich die Frage, wer ist stärker, SPD oder Grüne? Also normalerweise stellt ja die stärkste Fraktion den Kanzler. Das wäre dann die nächste Frage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du mich jetzt fragen würdest, zu sagen, was da meine Prognose wäre, tue ich mich da ehrlich gesagt schwer. Also wir sehen ja, dass sie ja dann doch relativ, will ich sagen, beliebig, aber sagen wir flexibel sind. Also wenn wir mal auf der Landesebene uns die Länderregierungen anschauen, also in Rot-Rot-Grün gibt es in Bremen, in Berlin, inzwischen ja sogar in Brandenburg, auf der anderen Seite Grün-Schwarz oder jetzt vielleicht sogar auch eine Ampel in Baden-Württemberg, Jamaika in Schleswig-Holstein, Ampel in Rheinland-Pfalz, also irgendwie dann doch relativ, ich sag mal, flexibel. Also auf, weiß nicht, wie die sich da auf Bundesebene entscheiden würden. Man kann natürlich auch ein bisschen verhandlungstaktisch argumentieren und sagen, naja, es ist einfacher, sich nur mit der Union zu einigen, als dann mit SPD und FDP. Also kann man natürlich auch überlegen. Also weiß
Ja.
nicht, finde ich schwierig.
Ja, es ist wahrscheinlich, also ich tue mir da jetzt auch schwer, eine favorisierende Koalition zu nennen oder zu sagen, in welchem Bereich das 100% dann sein wird am Ende. Sicherlich ist es einfacher, nur mit einer weiteren Partei am Tisch zu sitzen und zu verhandeln. Auf der anderen Seite kann man, glaube ich, in vielen Punkten sagen, dass die inhaltliche Nähe dann doch eher in Richtung SPD, FDP wahrscheinlich ist. Auch wenn FDP und Grüne wahrscheinlich jetzt auch nicht die größten Nenner immer haben, aber bei Sondierungsgesprächen wahrscheinlich programmatisch eine Ampel schon näher ist als die Union. Aber das wird sich zeigen, ja. Und es wird sich auch zeigen, ob das Interesse da ist. Ich glaube, die SPD hat diese Chance gesehen und für sich jetzt auch nutzen oder möchte sie weiter nutzen. Die FDP wird sich da wahrscheinlich relativ lange raushalten, ja. Also sie wird das auch nicht sehr früh verkünden, in welches Bündnis sie gehen möchte. Es bleibt abzuwarten. Und ich glaube, ich habe ja eben von dieser Richtungsentscheidung getroffen. Es sind viele Fragen, die wir heute auch noch gar nicht besprochen haben bei den Grünen, zum Beispiel, wenn es um eine Ausrichtung geht, wie man gewisse Sachen umsetzen kann, auf welche Linie man vielleicht policymäßig fährt, ob es eher zwingende Maßnahmen sind, die man in Policies packt, ob das eher Maßnahmen sind, die den Charakter haben, einen Kompromiss zu setzen. Also genau diese Fähigkeit von Durchschlagkraft und Kompromissfähigkeit in den Policies, aber dann auch später in diesen Sondierungsverhandlungen, werden die Partei ausmachen und sie machen sie definitiv zu einem Vetospieler. Ich glaube, darauf können wir uns dann schon einigen am Ende des Tages, weil die nächste Bundesregierung wird sicherlich grüne Minister stellen und somit auch eine grüne Beteiligung haben. Denn abseits des Mathematischen, was ja dann eh schwierig wird, ist, denke ich, auch der inhaltliche Zeitgeist der Zeit schon eher in die Richtung, dass da mitgemacht wird. Du hast es eben angesprochen, bei der 2017er Wahl waren einfach noch andere Themen viel, viel mehr präsent. Das war auch die erste Wahl, wo die AfD in den Bundestag angezogen ist. Ich glaube, da gab es auch ganz, ganz viel Trubel noch, nicht nur medial, warum das so der Fall war oder mit welchen Analysen die Partei reingekommen ist. Und das wird bei den Grünen, denke ich mal, dieses Jahr auch der Fall sein. Und wir können relativ entspannt sagen, dass die Grünen definitiv Vetospieler sein werden und ihre Rolle auch bis zum Wahlabend und wenn nicht darüber hinaus auch nutzen werden. Ob das dann genauso lange ist wie bei der letzten Bundestagswahl, ich glaube, das hoffen wir alle nicht. Man möchte eine handlungsfähige, schnelle Regierung haben, insbesondere wenn man weiß, dass die zum ersten Mal in der Bundesgeschichte die Regierungschefin bzw. der Regierungschef aufhört mit der Bundeskanzlerin. Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du noch etwas hinzuzufügen?
Nee, soweit nicht.
Okay. Ja, dann kommen wir zum Ende, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben die Eingangsfrage, ob die Grünen ein Vetospieler sind, dieses Jahr versucht beantworten zu können, beziehungsweise auch beantwortet, indem wir die einzelnen Punkte einmal mit der Vetospielertheorie, auch mit der Cleavage-Theorie, besonders auch mit der neuen Cleavage-Theorie dargelegt haben. Wir sind auf die Parteien Entstehung der Grünen nochmal eingegangen und ihre Entwicklung heutzutage und ihre Einordnung schlussendlich dann auch mit unserer persönlichen Diskussion hinten raus für dieses Jahr und die nahe Zukunft. Nächstes Mal werden sich voraussichtlich Severin und ich treffen zu einem anderen Thema, was jetzt noch nicht feststeht, aber worüber wir dann reden werden. Und alle Punkte wie immer findet ihr auch in der Videobeschreibung. Die Grafik, die ich auch eingangs angesprochen habe, wird auch zu verlinken sein, die aktuellen Wahlumfragen und natürlich auch die Theorien, die wir heute genutzt haben, die auf die Grünen anzuwenden sind, aber auch auch auf andere Parteien anzuwenden sind. Das soweit hierzu.